Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vinyl Talk. Wir sind wie immer im Überwegs über den Dächern Hannovers und unser heutiger Gast hat ein Motto und sein Motto heißt: Ich helfe dir, Nachhaltigkeit als Kauf- und Entscheidungskriterium deiner Kundinnen datenbasiert zu verstehen. Wow, schwieriger Satz. Unser heutiger Gast ist Pionier, er ist vor allen Dingen Gründer, er ist ein Fachmann für Nachhaltigkeit. Er ist ein Vater, er ist ein Aussteiger, aber auch wieder ein Einsteiger. Und heute ist er hier, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Raphael Meyer-Alten, Gründer und CEO der Choice GmbH. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank.
Freue mich sehr. Ja, ich habe gerade schon gesagt, Nachhaltigkeit als Kauf- und Entscheidungskriterium. Warum? Kurze Antwort.
Ist wichtig.
Ist wichtig. Es wird immer wichtiger.
Kurz genug?
Ja, also leg noch mal einen Satz nach.
Wir sind der Meinung, dass Nachhaltigkeit gegenüber Preis, Qualität und so weiter, Produkteigenschaften ein gleichrangiges Entscheidungskriterium sein kann. Ja. Vielleicht nicht für alle Produkte und alle Dienstleistungen, aber es gibt viele, bei denen das so ist. Und der These gehen wir datenbasiert wissenschaftlich auf den Grund. Wie stark, wie groß sind die Auswirkungen? Was bedeutet das für die Geschäftsmodelle von Unternehmen? Wir sind so ein bisschen spezialisiert auf den Bereich Banken, Versicherung, wo es große Auswirkungen hat. Mhm. Und da helfen wir mit Software und insbesondere mit Daten, das zu objektivieren.
Sprechen wir gleich drüber. Jetzt wollen wir dich erst noch mal ein bisschen kennenlernen. Vinyl Talk bedeutet einmal in die Plattenkiste greifen. Ja. Welche Platte legst du als erstes auf, um Raphael Meyer-Alten ein bisschen kennenzulernen?
Ich habe jetzt die Beatles hier ganz oben.
Ja, Mensch, bist eigentlich ja nicht der Beatles-Jahrgang, oder? Oder
nicht so,
hast du das
so
bei
ganz,
Papa gehört?
Nicht
oder?
So ganz. Nee, wir sind ja aus dem Osten in Thüringen. Da, also ein bisschen Radio haben wir abgekriegt.
Gab es eigentlich Ost-Beatles?
So die Ost-Beatles? Die habe ich auch dabei.
Ja?
Ja, zeig
ich dir.
Achso,
ja, Mensch, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, genau. Also, was hat dich an den Jungs fasziniert?
Wahnsinns Lebensleistung, würde ich sagen. Also so lange, so erfolgreich und so also abzuliefern, ist absoluter Wahnsinn. Jetzt sind ja hier nur ein paar drauf, also 20 Golden Hits. Man könnte das wahrscheinlich mit 50,
wahrscheinlich
vielleicht sogar mit 100.
1, 2, 3 und 4.
Und ich habe tatsächlich nicht dieses Album, sondern das Beatles Number One, war eines meiner ersten CDs, die ich mir damals selber gekauft habe.
Ja.
Und die Musik prägt mich irgendwie bis heute, auch wenn du völlig recht hast.
Absolut nicht mein Lieblings-Beatle?
Alle vier.
Alle vier, auch Mensch. Ja, ich habe gerade gesagt, du bist Aussteiger, aber im gleichen Moment auch wieder Einsteiger. Du bist Gründer, du bist ausgestiegen aus einem ziemlich sicheren Job bei einer Versicherung. Warum macht man das?
Innerer Antrieb wahrscheinlich.
Ja.
Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, was ist irgendwann in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, wenn meine Kinder mich fragen, hey Papa, was hast du eigentlich damals gemacht, als allen klar war, wir müssen den Klimawandel stoppen, wir müssen unsere Konsum- und Produktionsmuster überdenken. Und da hatte ich ein bisschen Angst sozusagen davor, dass ich da gar nicht auskunftsfähig bin. Und jetzt versuche ich mit dem Antrieb auch in meiner Nische und meinem Umfeld es ein bisschen besser zu machen, eine Antwort darauf zu finden, okay, was kann ich bei Nachhaltigkeit bewirken, ohne jetzt irgendwie belehrend oder so zu sein oder andere missionieren zu wollen, aber wo kann ich Impulse setzen, welche Kompetenzen, Fähigkeiten bringe ich mit, um das in dieser Nische, ist es ja am Ende, in der wir sind, erfolgreich zu gestalten.
Vielleicht wird es ja noch viel mehr als eine Nische, denn du sprichst ja auch immer gerne von der ökosozialen Transformation.
Ja, ja,
das ist das?
Also kein Begriff, den ich jetzt irgendwie für mich gepachtet habe, sondern es ist ja eher so, dass die Europäische Union den Green Deal aufgesetzt hat und sagt, der Kontinent, der soll klimaneutral werden und dazu braucht es in vielen Bereichen eine ökosoziale Transformation, im Hinblick auf Wirtschaft und Gesellschaft insbesondere. Und dass wir dieses Thema planetare Grenzen ganz anders denken müssen. Und den Slogan, kann man sagen, haben wir so ein Stück weit übernommen, um auch die Größe und die Auswirkungen dessen, was, glaube ich, gemacht werden muss, auch mal so ein bisschen sprachlich abzubilden.
Mhm. Nun ist ja Nachhaltigkeit so ein Begriff, der in vielerlei Perspektiven verwandt wird. So, ne? Für den einen ist das so ein grüner Begriff, so weniger CO2. Für den anderen ist es eigentlich so ein Begriff, der hat was mit fairer Arbeit zu tun oder auch mit ethisch-moralischer Unternehmensführung. Gibt es so einen Kanon, der heißt ESG.
Ja.
ESG, erklär mal ESG.
Ja, ich steige kurz vorher ein. Nachhaltigkeit ist ein konturloses Wort geworden, leider. Oder was heißt leider? Kann man jetzt einfach ganz wertfrei festhalten, weil es für viele Bereiche verwendet wird. Und es gibt ja auch einigen Streit darüber, auch gerichtlich, welche Sachen dürfen werblich sozusagen in Punkt Nachhaltigkeit verwendet werden und welche eben nicht. Und es gibt ein Kanon, könnte man sagen, ein Faktorenset, das sind die ESG-Faktoren, also E für Environment, S für Social und G für Governance, Unternehmensführung, wo man ein Stück weit, es ist keine Checkliste, aber es sind sehr klare Datenpunkte, Anhaltspunkte auch, was unter Nachhaltigkeit alles verstanden werden kann. Wir für uns allerdings, muss ich ganz ehrlich sagen, haben ein anderes Konzept, was wir stärker fokussieren, das ist nämlich zu gucken, welche Formen von Gesellschaft und Wirtschaft passen eigentlich in die planetaren Grenzen, die es halt gibt. Was nützt dir die beste Gesellschaftsform sozusagen, wenn du auf einem nicht lebenswerten Planeten lebst? Und das sind ja auch Sachen, die man ganz gut mittlerweile schon erfahren kann, im Hinblick auch auf Umweltereignisse, Extremwetterereignisse und so weiter. Das Bewusstsein dafür dann steigt, absolut. Und in diese Richtung gehen wir tatsächlich verstärkt rein. Der SDG Wedding Cake nennt sich das. Das sieht aus wie eine Hochzeitstorte. Ja. Und unten sind eben die Ziele für die planetaren Grenzen. Und das ist so ein bisschen das Konzept, an das wir am meisten glauben.
Also daran glauben tun wir wahrscheinlich ja alle so ein bisschen. Na klar, es gibt auch Leute, die leugnen den Klimawandel. Die klammern wir mal ein bisschen aus, weil ich glaube, die kann man dann auch gar nicht mehr belehren. Aber für viele ist es ja, und ich glaube, ihr sprecht da von so einer Wissenslücke. Ja. Also wir wissen eigentlich um den Klimawandel, aber wir verhalten uns noch nicht so. Und da steigt ihr ja eigentlich ein mit der Messung, mit Präferenzen und mit den entsprechenden Handlungen. Erklär mal, wie das ein bisschen funktioniert aus Sinne des Marktforschers.
Aus Sinne des Marktforscher?
Ja, bist du nicht Marktforscher? War das jetzt zu viel, oder?
Weiß ich nicht genau. Ist ein großes Wort, finde ich. Aber
Präferenzforscher, weil ihr forscht in jedem Kopf so ein bisschen, welche Präferenz hat er?
Also ich glaube, das ist ja jedem so ein bisschen bekannt. Dinge, die man sich vornimmt, heißt nicht, dass man die zwangsläufig auch dann in die Tat umsetzt. Ne? Im Januar sind, glaube ich, alle Fitnessstudios voll und ich weiß nicht, wie es dann im April aussieht. Also ein Bewusstsein zu haben, Präferenzen zu haben, ist die eine Seite, aber das auch in Handlung umzusetzen, ist was anderes. Und die Lücke, die da dazwischen besteht, Value-Action Gap könnte man sie jetzt Englisch nennen, so heißt sie tatsächlich auch, also als Fachbegriff. Und wir messen so ein bisschen den Abstand und was braucht es eigentlich dazwischen, um Bewusstsein und Handlungen möglichst dicht aneinander zu bringen. Denn wenn wir ausgehen von der ökosozialen Transformation, die notwendig wird, um die langfristigen Ziele, Klimaneutralität und so weiter zu erreichen, da muss jeder Einzelne sich strecken in gewisser Weise. Es braucht klar Unterstützung von Politik, von Verbänden und so weiter, aber auch von Unternehmen. Und das ist eben unser Blickwinkel da drauf. Also was bedeutet es eigentlich für Unternehmen, dieses Thema voranzutreiben, ein Stück weit auch, aber irgendwie auch die eigenen Kundinnen und Kunden auf dem Weg mitzunehmen, weil wir der Meinung sind, dass es notwendig ist, dass es einfach snackable, konsumierbar, wie auch immer sein muss, sich entsprechend seiner Nachhaltigkeitspräferenzen zu verhalten.
Und jetzt bin ich ja Sternzeichen Zwilling und das könnte man ja sagen, ich bin ja auch dann sozusagen so ein bisschen zwei Identitäten. Ist der deutsche Bürger eigentlich auch so ein bisschen in so einer Doppelrolle, also als Konsument an der Fleischtheke ist mir das alles ziemlich egal, aber im beruflichen Umfeld, in einem nachhaltigen Unternehmen, bekomme ich da nochmal so eine andere, zwillingshafte, hybride Identität. Was sagt ihr oder wie könnt ihr das messen oder was ist deine Einschätzung?
Ist eine sehr gute Frage. Hängt auch direkt mit dem Punkt der sozialen Erwünschtheit zusammen. Zu antworten, ich verhalte mich total nachhaltig und so weiter. Das aber dann vielleicht nicht umsetzen zu können oder gar zu wollen.
Das wäre jetzt sozusagen so ein Arbeitnehmer-Argument hier, ich bin total nachhaltiger.
Ja, was wir machen, ist zum Beispiel auch für Unternehmen die Belegschaft so ein Stück weit zu screenen. Ja. Screen ist nicht das richtige Wort, es beschreibt aber eigentlich ganz gut so ein bisschen die nachhaltige DNA eines Unternehmens.
Ist ja anonym, es geht ja mehr um so ein kollektives Bewusstsein.
Genau, das aufzunehmen und zu analysieren, Mensch, wo stehen denn die Mitarbeitenden selber? Weil es gibt in dem Kontext Kontext her zwei Probleme eigentlich. Das eine ist die soziale Erwünschtheit, das andere ist aber natürlich auch der innere Widerstand, der natürlich für ein Unternehmen oder für die Entscheider eines Unternehmens zu einem großen Problem werden kann. Nicht nur im Hinblick auf Blockieren notwendiger Maßnahmen, sondern auch im Hinblick auf Reputationsrisiken. Also wenn ich natürlich eine Belegschaft habe, die nach innen nicht das ansatzweise vertreten kann, was ich nach außen proklamiere oder wie ich mich nach außen repräsentieren will, dann kann richtig die Kacke am Dampfen sein, sage ich jetzt mal ganz salopp.
Ja,
und wir auch da versuchen wir das zu objektivieren, mit Daten zu messen und auch alle Menschen ein Stück weit mitzunehmen. Du hast völlig recht, es gibt immer Gruppen oder Menschen, die man nicht mehr überzeugen kann. Aber das Verb, was du verwendet hast, genau das würde ich nämlich nicht nehmen.
Okay.
Weil du belehren gesagt hast, wahrscheinlich ganz unabsichtlich.
Oh, Mensch, ja, wahrscheinlich, ja.
Aber genau das ist nämlich das, was an der Stelle gar nicht passt.
Mhm.
Wenn man den Menschen, die an dem Thema ablehnend gegenüberstehen, einfach sagt, du, deine Meinung ist verkehrt oder du bist doof, dann, also übersetzt vielleicht, dann ist das halt nicht zielführend. Und genau auf solche Dinge versuchen wir natürlich auch hinzuweisen, wie kann man die Menschen eigentlich da abholen, wo sie stehen. Und ich glaube, das ist auch leider, wir wollen heute keine Politik machen, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass es vielen Menschen nicht so geht. Also die fühlen sich nicht abgeholt bei den Maßnahmen, die aber notwendig sind.
Mhm.
Und das wird irgendwann an der Wahlurne zum Problem, aber das könnte auch gesellschaftlich so ein bisschen zum Problem werden.
Genau
so sieht's aus, ja.
Also, da gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Jetzt müssen wir mal eine neue Platte auflegen, einen neuen Rhythmus, beziehungsweise, jetzt bin ich gespannt. Was hast du?
Ich muss spontan die Reihenfolge ändern.
Oh Mensch, ja, okay.
Weil du hattest mich ja gefragt nach den...
Ach, da sind sie dann.
Ja, nach den Beatles des Ostens.
Und ja, die Beatles des Ostens, zeig mal die Rückseite, sind auch vier.
Ja, ja.
Ach, nee, waren aber fünf. Ne? Der fünfte Beatle,
ja, die
der
haben
Unbekannte.
Karat braucht Verstärkung.
Ja, die große Band. Ist sogar eine Amiga-Pressung, glaube ich sogar. Oder?
Tatsache, ja.
Ne? Also Amiga war das Label aus der
VEB, Deutsche Schallplatten.
Siehst du, kannst du sehen.
Ja.
Der blaue Planet, The Blue Marble.
Der blaue Planet passt ja nicht nur zu dem, was wir jetzt bisher besprochen haben, sondern beschreibt auch ein Stück weit so, wo ich herkomme. Also ich bin aus Thüringen. Das ist irgendwie die Musik meiner Eltern. Und das inspiriert mich inhaltlich, aber auch von der Geschichte. Und ja, Beatles des Osten, weiß ich gar nicht. Die haben bestimmt noch einen anderen Spitznamen, den ich aber nicht weiß. Aber
die Rolling Stones des Ostens?
Ja, könnte sein.
So vielleicht, weiß ich nicht. Also auf jeden Fall sind diese Tunes, also diese Songs Blauer Planet, irgendwie auch echt zeitlos. Also ich finde, der läuft immer.
Ja, wenn du dir überlegst, auch in welcher Zeit die gelebt haben und wie progressiv die Musik eigentlich war. Das ist schon Wahnsinn und ist ein geiler Song. Den Rest von dem Album finde ich lala, ehrlich gesagt, aber das Lied...
Man kann nicht alles haben.
Ja.
So, man kann nicht alles haben, ist ja eigentlich ein ganz guter Übergang, weil du beschäftigst dich auch mit einem Gebiet, klingt ein bisschen ruckelig, kognitive Verzerrungen.
Ist auch ruckelig.
Das heißt also, in unserem Kopf läuft es gar nicht so, wie wir das eigentlich linear so denken würden. Erklär mal ein bisschen, was sind kognitive Verzerrungen und wo fallen wir selber auf uns selber rein?
Das Gehirn spielt uns ein Stück weit einen Streich, könnte man sagen, denn es verarbeitet am liebsten einfache Informationen.
Ja, 1 + 1 = 2.
Genau, und es ist vor allen Dingen so, dass wir uns eine bestimmte Art und Weise zugelegt haben, wie wir die Welt wahrnehmen.
Mhm.
Und das mögen wir alle Menschen, wenn sich das bestätigt.
Mhm.
Das funktioniert bei Social Media zum Beispiel besonders gut durch die Echokammer.
Mhm.
Da spielt ja der Algorithmus natürlich nur das aus, was den eigenen Standpunkt bestätigt.
Mhm.
Das sind so, wo man das wahrnehmen kann. Aber es gibt natürlich auch andere Heuristiken, dann Vereinfachungen, die uns so ein bisschen unser Gehirn auferlegt, dass wir die Welt mit einem bestimmten Filter sehen.
Mhm.
Und ich versuche da so ein bisschen Achtsamkeit dahin zu lenken.
Mhm.
So nach dem Motto, die Welt ist meistens nicht so simpel, wie es auf den ersten Blick wirkt. Unser Gehirn spielt auch mir da den einen oder anderen Streich. Jetzt habe ich vor das Mikrofon gehauen, glaube ich.
Mach mal ein Beispiel. Wo verzerrt sich denn so die Wahrnehmung?
Ein ganz bekannter Effekt ist das Framing. Also wie setzt du einen bestimmten Rahmen um Informationen? Und ich weiß nicht, ob das für dich auch so ein großes Thema war, aber mein LinkedIn-Algorithmus zum Beispiel war voll mit der Diskussion um Elterngeld und Streichung des Elterngelds für Superreiche, ne, wäre jetzt einrahmen oder kein Elterngeld mehr für Manager oder so, je nachdem, welche Headline man dann benutzt, kriegt das Ganze einen bestimmten Rahmen und wird für unsere Gehirn im Prinzip, es ist die Anregung, Emotionen dabei zu erzeugen, entweder positiv oder negativ. Also ich sympathisiere mit dieser Maßnahme oder ich denke mir, jawohl, die müssen abgestraft werden und so weiter und so fort. Und ich könnte ja dem Ganzen auch einen diskriminierenden oder einen femininen Rahmen geben, je nachdem, aus welcher Perspektive ich die Aufmerksamkeit dahingehend ausnutzen will oder wie ich dem Thema ja auch einen populistischen Gedanken geben kann. Und das macht zum Beispiel das Framing, je nachdem, wie ich eine Information einrahme, kann ich natürlich die Reaktion eines Publikums beeinflussen. Und das ist, so verdient Social Media Geld.
Das stimmt, das ist so eine aktive Funktion. Aber es gibt auch so passive, ne, wo wir uns einfach so ein bisschen in der Wahrnehmung so ein bisschen irritieren lassen. Also so, gibt es so ganz einfachere Verzerrungen, oder?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass wir das nennt sich Confirmation Bias, der Bestätigungsfehler, dass ich also erstmal Dinge, die ich vielleicht getan habe, Entscheidungen, die ich getroffen habe, im Nachhinein versuche für mich selber zu rechtfertigen, um mir nicht einzustehen, ich habe einen Fehler gemacht beispielsweise. Ja, genau. Das Ganze geht aber auch im Prinzip proaktiv, wie ich es gerade schon sagte, dass wir bewusst nach Informationen suchen, die unser vorhandenes Weltbild bestätigen.
Ja.
Und das ist natürlich ein Stück weit schwierig. Ne? Wir kommen jetzt wieder zu ganz am Anfang zurück. Ökosoziale Transformation, wenn ich irgendwie dem Thema Nachhaltigkeit jetzt sehr ablehnend gegenüberstehe, in meiner Echokammer sich das bestätigt, die Risiken, die Angst vor dem Wohlstandsverlust und so weiter und mein soziales Umfeld das genauso sieht, ist natürlich mächtig schwierig, da rauszukommen. Und dann werden Grüne, Linke, wie auch immer, zum Feindbild. Und dann ist das alles Wokeness noch schlimmere Begriffe und das geht aber natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also man bildet ja dann auch andere Schubladen, wie alle Sachsen sind, wie alle Menschen im Osten sind und so weiter und so fort. Und das bringt schnell aufgeheizte politische Stimmung und ein kleines bisschen durchatmen sozusagen, objektivieren, reflektieren, tut gut an der Stelle, weil meistens ist es weder das eine noch das andere.
Du hast ja gesagt, eigentlich sind wir schon auf dem Weg und so ein bisschen ist es dir wichtig, dass wir diesen Weg nicht verlieren und dass wir auch Geschwindigkeit aufnehmen. Ja. Und jetzt haue ich mal so ein paar Wörter raus. Mobilitätswende, Energiewende, geopolitische Wende, Zeitenwende, Arbeitswende, Bildungswende. Wir sind ja in einem riesengroßen Wendemanöver, was man ja ökosoziale Transformation nennen könnte.
Ja.
So ein bisschen beläufig. Aber Frage: Glaubst du eigentlich, dass wir das schaffen? Oder sind auch diese ganzen Wendemanöver, die wir so rhetorisch, politisch, gesellschaftlich überall so anzetteln? Also Stichwort Verkehrswende. Gelingt uns überhaupt die Verkehrswende? Wir reden seit 20 Jahren darüber und trotzdem fahren die Autos alle noch durch die Innenstadt. Also andere Länder sind ja viel, viel besser. Wie gut oder wie schlecht sind wir eigentlich in Wendemanövern?
Weiß ich nicht. Vielleicht, also die Frage ist ja, ob das Wendemanöver zum Wendehammer wird sozusagen. Ne?
Ja, zur Sackgasse.
Ja, könnte man meinen. Ist schwer zu sagen. Was auf jeden Fall Fakt ist, dass die Konsummuster, die wir uns in den vergangenen Jahrzehnten angeeignet haben und die wir auch in andere Länder exportiert haben, dass das irgendwie schwierig wird, das weiter aufrechtzuerhalten. Und auch dieses Märchen, eine Transformation bedeutet nicht Wohlstandsverlust. Ich glaube, das ist auch schon ausgeträumt, ehrlich gesagt. Also eine Transformation geht mindestens kurzfristig immer mit einem Wohlstandsverlust einher. So viel Ehrlichkeit würde ich beispielsweise von der Politik erwarten. Es wird oft so getan, so nach dem Motto, das gibt's jetzt alles for free und wir kriegen das irgendwie schon hin und wir müssen uns auch gar nicht ändern. Da glaube ich persönlich, das ist jetzt meine private Meinung, nicht so richtig dran, ehrlich gesagt, sondern das wird ein Einschnitt werden, definitiv. Wie der genau aussieht, weiß ich nicht. Also da bin ich jetzt auch kein
Wirtschaftsweiser. Welchen Einschnitt meinst du jetzt genau?
Ich glaube, dass wir das komplette Thema Konsum müssen wir überdenken. Also wir alle irgendwie ein Stück weit. Ne?
Ja. Nicht jetzt also Ressourcenallokationen, aber auch Handel. Also ich meine, wir reden über die Innenstädte und den Handel und wir reden über Logistik und wir reden über welche Produkte brauche ich überhaupt?
Über das große
Regionalität,
Ganze.
Internationalität, Abhängigkeiten.
Ja. Definitiv. Und ich glaube, das wird da wird viel Bewegung noch reinkommen, also noch viel mehr, als es jetzt der Fall ist. Mhm. Nicht nur, weil sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen ändern werden, sondern weil dieses, ich reflektiere mich und meinen Konsum, mein Verhalten, mein Fleischkonsum, mein Mobilitätsverhalten und so weiter und so fort. Das wird ganze Geschäftsmodelle überflüssig machen, auf der einen Seite. Jetzt komme ich aber wieder zum Framing. Ich würde es positiv einordnen, indem ich sage, es werden auch ganz viele neue Geschäftsmodelle entstehen. Und ich bin da, das ist auch nur meine persönliche Meinung, ich bin da eigentlich sehr aufgeschlossen, ehrlich gesagt, dass wir auch als Gesellschaft, als Deutsche, als Europäer, als Weltbevölkerung, das irgendwie schaffen können, aber das wird auf jeden Fall nicht einfach. Also wie gesagt, ich bin mit diesem politischen Märchen, was ich so ein bisschen wahrnehme, bin ich überhaupt nicht einverstanden zu glauben, das geht jetzt irgendwie alles von alleine oder das Wohlstandslevel, was wir uns angewöhnt haben, die Konsummuster, die wir haben, die können alle bleiben, nur das Drumherum muss sich ändern, das finde ich Quatsch, ehrlich gesagt.
Oder? Wenn wir jetzt, ja, nee, also,
was denkst du?
Ja, ich überlege gerade, was ich darauf antworten würde. Aber was meine Erkenntnis ja ist, dass wir in den letzten wirklich 30, 40, 50 Jahren ja eigentlich immer nur Wachstum, höher, schneller, weiter. Wir wurden ja sogar verwöhnt bis hin, so, ich würde mal sagen, so Anfang des, als der Ukraine-Krieg losging oder so, da waren wir ja eigentlich so gerade aus der Pandemie so raus und nochmal und alle Mann wieder in die Flugzeuge, alle Mann wieder dahin, wo es noch nie ein Mensch hingeschafft hat. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir an diesem Zenit von Konsum und damit auch sozusagen an dieser globalisierten Lieferkette angekommen sind und wir jetzt den U-Turn wollen, also dieses regionaler, weniger Ressourcen, weniger CO2 etc., wer ist der Hebel dafür? Ist das jeder einzelne Mensch oder sind das die Staaten oder sind es die Wirtschaftsunternehmen?
Also es gibt dazu sehr interessante Studien und Umfragen. Wem schreibe ich die Verantwortung für Veränderung zu?
Ja,
und
das ist eine gute Frage.
Ja, genau. Und bei ganz vielen Menschen sind entweder Politiker oder Unternehmen dafür verantwortlich. In der Handlungsohnmacht sozusagen. Ja, ich als hier geil, so als ganz kleines Nümmerchen so. Ne, was soll ich machen, warum sollte ich wählen gehen und so weiter. Und damit fängt es an. Und diese Self-Perception, also diese, wie kann ich das wirklich beeinflussen sozusagen, also was habe ich für Auswirkungen, wenn man diese Passivität natürlich mal gesellschaftlich betrachtet, dann wird das natürlich schwierig. Das heißt, umgekehrt, vom System ist ein bisschen klarer, jeder Einzelne muss den Arsch irgendwie hochkriegen, wenn sich was ändern soll. Um zu sagen, die anderen machen das schon für mich, ich glaube, das wird super schwierig. Und das wiederum ist ja dann eine politische Aufgabe zu sagen, wie kriege ich denn vielleicht die schweigende Masse oder die mir eher wohlgesonnen sind, denn eigentlich mobilisiert. Und deswegen würde ich sagen, ganz klar, jeder hat da eine eigene Verantwortung, wobei die Grenzen des eigenen Handelns natürlich total bewusst sind. Ne? Klar muss die Politik das irgendwie mit einem vernünftigen Rahmen versehen. Klar müssen Anreize geschafft werden, dass das Unternehmen sich dem Thema stellt. Aber ich bin auch da, ehrlich gesagt, guter Dinge.
Anderen Länder machen das schon viel besser. Also da hat Deutschland in den letzten Jahren jetzt nicht unbedingt Vorreiterrolle. Also wenn man in Holland sich Nahverkehr anguckt oder in den baltischen Staaten Digitalisierung. Also ich glaube, Deutschland hat auch einen enormen Nachholbedarf.
Glück stirbt immer im Vergleich, ne?
Ja, ich und, denke gerade noch über den Satz, ja.
Ja, und Es ist die Frage, also wir nehmen jetzt mal wirklich die Aussage auseinander. Ne?
Ja.
So, wir sagen, andere Länder machen das besser als Deutschland. Jetzt wäre die erste Frage.
Ist ja einfach, okay.
In welchen Bereichen ist es so? Also welche Bereiche von Nachhaltigkeit würden wir uns jetzt eigentlich sozusagen mit dieser These widmen? Ne?
Ja.
Sagen wir jetzt nur Mobilität, sagen wir Wirtschaft, sagen wir Soziales, Bildung, Governance und so weiter.
Ja.
Und wenn man sich da den internationalen Vergleich ansieht, also beispielsweise wie viel Energie benutzen wir, die erneuerbar ist und so weiter, würde ich deine Einschätzung gar nicht unbedingt so teilen, ohne jetzt das Gesamtbild irgendwie zu verwässern. Also wir müssen uns wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig strecken, aber wir haben bei vielen Themen einfach durch unsere vertrauenswürdigen Institutionen und so weiter, Governance und Soziales, sind wir im internationalen Vergleich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut aufgestellt. Und wir haben auch, wenn das manchmal nicht so wirkt, auch einen auch eine Bevölkerung, die einen Großteil der Maßnahmen irgendwie mitträgt. Ne? Mhm. Und es ist die Frage, welche progressive Rolle will Deutschland international dann einnehmen, ne? Mhm. bei allen möglichen Themen. Und deswegen müsste man sich jetzt, wenn man es jetzt ganz genau analysieren würde, müsste man sich jetzt eigentlich jeden Bereich angucken, wo sind wir eigentlich? Und das Beispiel mit einem Framework versehen oder mit Zielen versehen, die wir uns selber auferlegt haben, wie jetzt zum Beispiel die Nachhaltigkeitsziele der UN. Und dann könnte man genau gucken, wo steht Deutschland da eigentlich. Mhm. Und dann wäre so eine Aussage, ohne dir zu nahe zu treten.
Ja, klar,
so,
relativiert. Also ein Glas halb voll vielleicht dann so. Also.
Ja, technisch gesehen ist das Glas wahrscheinlich ganz voll, weil halb Wasser, halb Luft, je nachdem wie man das sehen möchte. Mhm. Ne? Also ich bin kein Politiker, ich bin aber da irgendwie sehr optimistisch, ehrlich gesagt, weil wenn wir uns einen objektivierbaren Rahmen denn vornehmen, um zu analysieren, wo sind wir und wo wollen wir hin, dann bin ich wirklich guter Dinge, dass das gelingen kann.
Wir sprechen gleich noch mal ein bisschen mehr über diese kollektive Messung.
Ja.
Also man könnte ja auch Parteien messen, wie nachhaltig sind deren Mitglieder oder IHK-Kammern, wie nachhaltig sind die oder Verwaltung. Das heißt also, dieser kollektive Eindruck, wie nachhaltig ist diese Gruppe, ist ja das, was dich auch beschäftigt. Da sprechen wir aber gleich danach, weil erstmal hören wir noch mal eine neue Platte.
Kollektiv könnte gar kein besseres Stichwort sein. Ja. Ich habe nämlich hier den Buena Vista Social Club dabei.
Ja, ein Musikkollektiv.
Ein sozialer Club im wahrsten Sinne des Wortes. Warum kubanisch? Also ich bin ja jetzt nicht so der, zumindest optisch jetzt nicht der geborene Latino.
Stimmt. Ja, nee.
Aber meine Frau ist Spanierin und diese Musik hat ein bestimmtes Lebensgefühl, was in meinem, unserem Leben auch Einheit genommen hat. Und auch wenn viele Themen traurig sind, ist die Musik irgendwie fröhlich und grundsätzlich
also
optimistisch.
Der Blues der Kubaner eigentlich.
Auf jeden
so, ne?
Fall.
Also
auf jeden Fall.
Viel um Leid, Armut.
Und ich finde es schön, dass es diese Musik sozusagen international auch geschafft hat, viele Menschen zu inspirieren und was mitzugeben. Und wenn ich Buena Vista Social Club höre, kommt immer ein bestimmter Satz oder ein Glaubenssatz vielleicht auch von mir so zum Vorschein, auch die dunkelste Stunde hat nur 60 Minuten. Und diesen Satz verbinde ich irgendwie mit dieser Musik. Und
da spricht der Positive, der Optimist.
Ja, der spricht eigentlich fast immer.
Aber das ist etwas, was dich sowieso ein bisschen antreibt. Also wir haben vorhin schon ein bisschen so über Enkelfähigkeit, nächste Generation. Also bist da super aufgestellt und weißt, dass du selber auch deine Spuren hinterlassen möchtest.
Du nicht?
Na doch, klar. Doch. Ja, nee, klar. Also wir müssen alles tun, damit wir im Endeffekt für die Generationen, die nach uns kommen, einen Planeten so einigermaßen vorbereiten, der das auch kann. Ne? Also tatsächlich sind mit den Katastrophen, die wir jetzt alle so im Fernsehen sehen oder auf Twitter, das ist schon auch im Kopf sehr bewegend, finde ich. So.
Kennst du den Brundtland-Report?
Nee.
Das ist, vor 36 Jahren gab es eine Kommission unter Vorsitz der ehemaligen...
Anfang 90er Jahre, wir haben noch Call it Mr. Raider.
87?
Ja, 87.
Also noch vor meiner Geburt, also ich war noch nicht da, aber die ehemalige norwegische Ministerpräsidentin Brundtland hat ein Konzept sich im Prinzip erdacht, wie kann man genau das, was du sagst, Enkelfähigkeit herstellen, also wir leben heute so, dass kommende Generationen darunter nicht leiden im Prinzip. Vielleicht in einem Satz. Und was mich traurig macht, der Geburtstag sozusagen dieses Brundtland-Reports, der war jetzt Anfang Oktober und der Brundtland-Report ist 36 Jahre alt. Und irgendwie so ganz in Handlung haben wir es dann doch noch nicht hingekriegt.
Nee, so richtig aus der Pubertät ist er nicht rausgekommen.
Ja, deswegen schränke ich mich jetzt selber ein Stück weit ein und sage, ich habe auch so traurige Momente im Prinzip. Nämlich an diesem Tag zum Beispiel, dass wir es irgendwie nach knapp 40 Jahren dann immer noch nicht gepackt haben.
Ja, verstehe.
Diese Enkelfähigkeit, das war das Stichwort dafür, so in alle Köpfe reinzubringen. Irgendwie, ne?
Gehen wir nochmal in die Köpfe rein. Ja. Oder andersrum gesagt, du gehst ja in die Köpfe rein, ihr macht das mit einem sehr schlauen Frageset, also ihr befragt. Und dann kommt aber dieses große Schlagwort künstliche Intelligenz auch dazu. Also früher war das ja so Marktforschung mit so langen Fragebögen, da musste man sich viel Zeit, früher gab es sogar noch eine Packung Kekse, wenn man sich da als Proband freiwillig erklärt hat. Künstliche Intelligenz, was hat das mit Choice und der Messung von Nachhaltigkeitspräferenz zu tun. Wo arbeitet dieser Algorithmus, diese künstliche Intelligenz?
Ja, ist ja auch ein Riesenbegriff. Ja. Und in der öffentlichen Wahrnehmung auch ein bisschen konturlos geworden. Also künstliche Intelligenz hat ja verschiedene Facetten. Jeder kennt das mittlerweile von ChatGPT. Das ist eigentlich nicht so, wie wir das machen, sondern wir haben einen Gradient Booster Classifier. Das ist ein Machine Learning Algorithmus, der im Prinzip Klassifizierung, Cluster bilden kann und selbstlernend aufnimmt, versteht, was er an Input bekommt und daraus Handlungsempfehlungen ableitet. Also wir haben auf einem ganz breiten Datenset 25 Jahre Umweltbewusstseinsforschung des Umweltbundesamtes haben wir analysiert, was sind eigentlich die wichtigsten Faktoren, um nachhaltige Präferenzen zu messen, aber auch darauf aufbauend Vorhersagen zu machen.
Sag mal ein Beispiel, so, welche Faktoren?
Spendest du für Umweltschutz? Engagierst du dich für Umweltschutz? Wie oft schaust du, ob Lebensmittel aus kontrolliert ökologischem Anbau kommen?
Also kommst du aus dem ganz normalen Leben.
Genau, Alltagsfragen. Da gibt es ungefähr 330 Faktoren, die Nachhaltigkeit umfassen können, die man
abfragen kann. Das wäre ein sehr langer Fragebogen.
Und wir haben das eben auf ein bisschen über 10 zusammengedampft, sodass wir extrem valide und extrem schnell vorhersagen können, wo und wie bin ich beim Thema Nachhaltigkeit aufgestellt. Und
daraus also das ist Geschwindigkeit. Der Algorithmus beschleunigt das um ein Vielfaches und die Maschine lernt immer noch dazu und kann immer besser einordnen, in welchem Segment würdest du mit deiner Einstellung eigentlich sein.
Den Pitch würde ich kaufen, genau so sieht es aus.
Ja. Das ist ein bisschen so für Fachleute im Marketing. Es gibt Sinusmilieus, ne? Da haben wir uns viele Jahre auch daran orientiert. Da geht es so um einerseits Konsum beziehungsweise auch Einkommensverhalten und solche Geschichten und Verbrauch. Und ihr bildet das eigentlich nochmal neu ab, speziell auf dieser Kernkompetenz Nachhaltigkeit.
Genau. Also ich hatte das ja eingangs schon gesagt, Nachhaltigkeit wird als Kaufkriterium irgendwo bei oder über Preis und Produkteigenschaften, Verfügbarkeit natürlich auch eingeordnet sein. Und die Frage ist ja, an welcher Stelle befindet sich das? Mhm. Und ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir sind ja bei Finanzen, Versicherungen relativ weit vorne. Und das ist so ein bisschen unser Steckenpferd. Und da haben wir das eher so ausgemacht, dass es gibt ja das Dreieck der nachhaltigen Geldanlage, ne? Also aus auch Rendite, Risiko.
Ist ja jetzt wieder ein Thema. Wo kriege ich denn jetzt Zinsen?
Genau. Und wir haben das wie so eine Art dreieckige Pyramide betrachten, wie das von Nachhaltigkeit eben nach oben geht, ne? Wenn man sich das jetzt in dieser Form vorstellen würde. Und genauso ist es in vielen anderen Bereichen auch. Und wir versuchen das möglichst einfach, simpel und konsumierbar, snackable, wenn man so will, zu visualisieren. Und natürlich auch in vernünftige Handlungsempfehlungen umzuwandeln, sodass Unternehmen, Management, Produktentwickler, Nachhaltigkeitsverantwortliche mit den Informationen
oder halt Bankberater können. Also wenn du sagst, ich habe geerbt irgendwie so und dann müsste dich der Bankberater erstmal fragen, sag mal, wie sieht es denn aus mit Nachhaltigkeit? Mach doch mal hier diese 12 Fragen, so als Test.
Genau.
Und dann könntest du mit deinem Geld etwas Gutes tun. Denn wenn du jetzt sagen würdest, ich will das in meiner Nachhaltigkeitspräferenz anlegen, dann kommt es ja dahin, um vielleicht Windräder zu finanzieren oder Wasserstofftechnologie oder Wasserbau in Afrika. Also diese Themen sind ja wichtig, weil da allokiert sich ja das Geld. Also darum ist es ja eine Vorgabe vom Gesetzgeber geworden.
Genau.
Kümmert euch darum, dass Anlage und Versicherungsvermögen in nachhaltige Projekte kommen.
Auch abgeleitet aus dieser ökosozialen Transformation, die der Kontinent erleben soll, hat sich die EU überlegt, wie kriegen wir die Geldströme.
Der Green Deal ist das.
Genau, wie kriegen wir denn die Geldströme dahin allokiert oder dahin gelenkt, ne, dass die Privatwirtschaft das mitfinanziert. Und richtig, wenn du jetzt Geld anlegst, dann haben die Bank- und Versicherungsberater, Finanzdienstleister die Verpflichtung, dich nach deinen Nachhaltigkeitspräferenzen zu fragen, in welche Richtung soll es gehen, welche Farbskala von Grün will es sein, aber auch auf welchem Zeithorizont möchtest du anlegen und so weiter. Ne? Also das ist eine komplexe Angelegenheit. Genau, und unsere Software hilft auch, das so ein bisschen zu vergrünen bessern, aber ohne, dass wir irgendwie einen moralischen Zeigefinger erheben oder so, sondern wir gucken uns erstmal nur an, was da ist und basierend auf dem, was da ist, geben wir Empfehlungen aus.
Und diese Regulatorik, also nochmal so ein bisschen für diejenigen, die da nicht so tief drin sind, das sind Gesetzesvorgaben und alle Unternehmen werden früher oder später eigentlich davon betroffen sein. Also Immobilienunternehmen, die Häuser bauen, die müssen schon lange einigermaßen KfW-Standards erfüllen. Aber auch Leute, die Immobilien besitzen, müssen sich über kurz oder lang wahrscheinlich die Frage stellen, wie kriege ich meine Immobilien klimaneutral? Und so geht es eigentlich fast jedem. Also dieser Drang zu sozusagen neuer Nachhaltigkeit, der ist vom Gesetzgeber vorgegeben, hat aber tatsächlich mehrere Jahrzehnte wahrscheinlich auch Etappen.
Da ist von auszugehen, also es gibt ja ein ganzes Feuerwerk eigentlich an Gesetzesinitiativen zu dem Thema. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Taxonomieverordnung, weil Atomkraft da als nachhaltig eingestuft wurde. Auch eine riesengroße öffentliche Diskussion. Auch ein super Beispiel für den Framing-Effekt. Je nachdem, wie du das framen willst, geht es in die eine oder in die andere Richtung. Nur die Taxonomie wird noch von anderen Gesetzesvorgaben im Prinzip flankiert, die für viele Unternehmen super krasse Auswirkungen haben, wie CSRD, Corporate Social Responsibility Directive.
Wissen das denn alle schon? Also beschäftigt sich Deutschlands Wirtschaft schon genug damit?
Wäre mal eine spannende Forschungsfrage. Ich würde sagen, tendenziell...
Die Großen bestimmt schon, aber genau. Der Mittelstand und so die Kleinen so und das Handwerk, also so alle...
Bewusstsein, Umsetzungslücke vielleicht auch.
Wäre
eine spannende Frage, die man mal vielleicht mit der DIHK diskutieren sollte. Wo stehen wir denn da eigentlich?
Auf jeden Fall.
Es kommt ganz drauf an.
Oder mit jedem Arbeitgeber, weil er ja theoretisch auch Leute einstellen will, die vielleicht alle sogar sagen, ich will eigentlich nur noch da arbeiten, wo es größtmögliche Nachhaltigkeitsinitiativen gibt.
Also
als Einstellungskriterium.
Employer Branding ist ja eher so euer Thema.
Aber tatsächlich
ist das ein relevanter Faktor auf jeden Fall. Ne? Also, oder welche Art von Kompensation musst du bieten, wenn du bei dem Thema Nachhaltigkeit keine großen Initiativen oder sowas vorhältst, das ist ja auch eine spannende wirtschaftliche Frage am Ende des Tages. Für die Unternehmen, wie man sich da positionieren möchte, wie man nach außen wirken möchte und was für Maßnahmen braucht es eigentlich, um das authentisch zu machen. Ne?
Wichtig ist, glaube ich, dass man es als Chance versteht. Also weil Stichwort um die Transformation herum mogeln, wird sich keiner auf die Dauer. Denn deine These ist ja, dass es wahrscheinlich auch so eine Art Nachhaltigkeitsdarwinismus geben wird. Also wenn du nichts fit bist in der Nachhaltigkeit, wirst du dann irgendwann ausgelistet, weil deine Kundinnen dich nicht mehr wollen?
Ich glaube, das ist genauso smart, wie das Internet zu ignorieren.
Ja.
Nicht empfehlenswert, würde ich sagen. Ich bin aber auch kein Unternehmensberater und ich glaube, es gibt schon verschiedene Einflussfaktoren, in welcher Liga man dann spielen möchte.
Ja.
Ich glaube, für die DAX-Unternehmen, für die Champions League sozusagen, ist es super relevant und ein extrem großer Faktor auch für die Investor Relations und im ganz Kleinen denke ich, dass es auch extrem wichtig ist, das, was ich schon Nachhaltiges mache, zu reflektieren, mir da eine Strategie zu überlegen und auch zu überlegen, Mensch, wie will ich eigentlich nach außen wirken, wie will ich das weitertragen und was beschäftigt mich da auch selber bei dem, bei diesem komplexen Thema.
Wobei man immer aufpassen muss, dass es nicht Greenwashing wird, das ist so ein Begriff, der ist auch schon ein paar Jahre alt, dass man sich einfach nur mal ein bisschen grünen Lack auf die Außenhülle draufsprüht und innen drinne eigentlich gar nicht im Kopf nachhaltig ist, aber theoretisch draußen so ein bisschen tut. Das ist das Gefährlichste, weil das kann relativ schnell in die Hose gehen.
Das geht in die Hose, glaube ich auch. Greenwashing, Green Labeling, Green Painting. Es gibt ja mittlerweile verschiedene Facetten davon, was man im Prinzip
alles grün machen kann.
Was man alles grün machen kann. Für
Green Lightning übrigens auch. Du hast immer so ein bisschen grünes Licht im Gesicht.
Ich bin auch ganz irritiert, weil du hast das mit Rot. Aber ist das Absicht,
dass
wir die Farben so haben?
Ja, ich glaube, das haben die Kamera heute als Absicht gemacht.
Also wir können für uns nur sagen, dass wir da zu größter Vorsicht mahnen. Reputationsrisiken sind nicht zu unterschätzen. Und wenn ich natürlich klimaneutrales Heizöl verkaufe, dann ist irgendwie klar, dass das ein schöner werblicher Aspekt vielleicht war, aber insgesamt doch eine ziemlich dumme Idee, könnte man sagen.
Da muss sich auch die Marketing-Szene nochmal ordentlich wandeln, denn ich glaube, das ist auch vorbei. Also die Verbraucher, Kundinnen, die gesamte Gesellschaft, alle sind höchst sensibilisiert, alle gucken sehr genau hin, das Netz entweiht dich innerhalb von Sekunden, wenn der Post irgendwie an der falschen Stelle kommt oder so. Also ich glaube, da sind wir alle schon in der Zukunft. Jetzt gehen wir auch in die Zukunft, nämlich in dem Sinne in die letzte Runde deines Vierer-Platten-Sets.
Also Zukunft ist es nicht auf jeden Fall.
Ja, aber ich habe gleich ein bisschen Zukunft hier.
Paul Simon.
Graceland.
Da gibt es einen Song, der heißt You Can Call Me Air.
You can call me,
genau, ich kann leider nicht so schön singen wie du,
sonst
wäre ich jetzt mit eingestiegen. Dieser Song ist eigentlich wahnsinnig traurig, ehrlich gesagt.
Oh, okay.
Aber nicht von der melodischen Struktur her, sondern vom Inhalt. Es geht um diesen armen, wahrscheinlich selbstreflektiven Paul Simon, der sagt, Mensch, irgendwie geht es bei mir nicht so richtig vorwärts und ich brauche jemanden, der mir Halt gibt, der mich aufrichtet, ne? Und dann können wir Kumpels sein und dann darfst du mich auch Al nennen. Ne? Und darum geht dieses Lied eigentlich. Mhm. Und abgesehen von dem traurigen Text finde ich den Groove, der damit einhergeht, finde ich das Lied einfach richtig gut. Und es erinnert mich auch immer so ein bisschen daran, so ähnlich wie beim Buena Vista Social Club, okay, es gibt auch dunkle Zeiten, es gibt auch Zeiten, wo man sich anstrengen muss, wo man sich vielleicht einsam fühlt und so weiter. Mhm. Aber es gibt immer wieder Möglichkeiten, dass es bergauf geht. Und Krisen sind keine unüberwindbaren Hindernisse, sondern es gibt immer Möglichkeiten, für sich selbst gute Entscheidungen zu treffen. Und auch daran erinnert mich dieser Song und macht mich immer sehr glücklich, wenn ich ihn im Radio höre.
Oder im Radio. Oder halt, alter Plattenteller-Tipp, wenn es dir mal nicht so gut geht, leg dir eine Platte auf und genieße den Song.
Wir haben letztens festgestellt, und wir haben eine DVD geschenkt bekommen.
Oh.
Ja, ist auch schon ein bisschen her. Und wir haben festgestellt, dass es... wir haben kein Gerät, womit wir das abspielen können.
Yeah,
wir haben kein CD-Laufwerk und nichts in der Richtung. Also CDs
jetzt ist
sind
es auch
vorbei.
Der DVD schon so
Platten,
so gegangen.
Platten haben wir auch nicht. Also es ist bei uns ist tatsächlich das alles ziemlich
ihr
digital,
seid,
muss ich sagen.
Ja, aber es ist ja für den CO2-Fußabdruck schon mal nicht schlecht. Ich habe nur noch zwei Fragen. Ja. Die erste ist die gute Fee-Frage. Also jetzt haben wir über deine Arbeit gesprochen, über Choice, Nachhaltigkeitspräferenzmessung, kollektive Messung in Unternehmen, individuell bei Banken und Versicherungen. Was würdest du dir eigentlich von der guten Fee wünschen, um dieser Arbeit so nochmal so einen richtigen Turbo-Boost zu geben? Was wünschst du dir von der guten Fee?
Ich hatte das ja an anderer Stelle schon mal gesagt, das ist richtig, richtig pathetisch und fast romantisch.
Ja, aber mit der guten Fee-Frage passt das ja.
Ich würde mir wünschen, dass die Leute ein bisschen netter zueinander sind, fröhlicher sind.
Also überhaupt oder in Deutschland?
In Deutschland, ganz speziell. In Hannover ist nochmal sozusagen nochmal ein bisschen mehr.
Ah, okay. Also einfach mehr miteinander statt übereinander oder so?
Würde ich mir, das wäre eine Sache, die ich mir wirklich
hat ja was von S wie sozial eigentlich.
Ja, wir sind ja eigentlich so ein bisschen auf der Insel der Glückseligen und ich glaube, wir vergessen das manchmal.
Das stimmt, und wenn du dir jetzt anguckst, was in den Nachrichten da so alles zu lesen ist.
Genau, was in anderen Ländern, was in anderen Ländern so los ist. Das, wie gesagt, klingt sehr, sehr pathetisch, aber das würde ich mir wirklich wünschen.
Ist aber schön für die gute Fee irgendwie so. Also nicht so materiell, sondern es ist ja wirklich eher so eine Emotionalität.
Ja.
So, jetzt kommt die Zukunft. Jetzt gehen wir in das Jahr 2030.
Ja,
das sind jetzt noch 7 Jahre.
Ja.
Klingt viel, aber wahrscheinlich geht es doch schneller, als wir uns das wieder vorstellen können. Ich sage immer den Satz und der hört dann auf und du vollendest ihn dann einfach. Mhm. Einfacher Mechanismus.
Gut.
Die Messung von Nachhaltigkeitspräferenz wird im Jahr 2030
extrem feingliedrig sein.
Sehr gut. Nachhaltige Unternehmen werden in 2030
das absolut selbstverständlich empfinden.
Entscheider, also Menschen, Entscheider für Nachhaltigkeit werden in 2030?
Gute Frage. Wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel schwierigere Entscheidungen treffen müssen.
Oh, okay. ESG, wir hatten gesprochen, Environmental Social Governance. ESG wird 2030?
Sehr aufwendig controlled werden müssen, zumindest für große Unternehmen.
Sind wir ja dann ja auch noch mittendrin, weil ESG ist ja bis 2040 sogar. So, jetzt letzte Frage, vielleicht die schwerste, aber wahrscheinlich wirst du sie gut beantworten können. In 2030 werde ich Raphael Meyer-Alten
hoffentlich nochmal zum Winnie-Talk eingeladen werden.
Ich garantiere dir, dass du 2030 hier nochmal sitzen wirst und dann gucken wir mal, was du alles geschafft hast, beziehungsweise was dann mit Nachhaltigkeit so geworden ist. Vielen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr
Danke
viel Spaß
dir.
Gemacht. Alles Gute für Choice und für Nachhaltigkeitspräferenzmessung. Und wenn auch Sie Spaß gehabt haben, dann schalten Sie einfach beim nächsten Mal wieder ein. Denn es heißt Vinyl Talk aus dem Überwegs.